Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
So alles bla 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 ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Hello, liebe Coaches. Heute habe ich mal ein Thema mitgebracht, was euch alle betrifft. Egal ob Bambini oder aktiven Trainer, Chefcoach oder Betreuer. Jeder Trainer muss führen auf seine eigene Art und Weise. Früher lief das Ganze vor allem über Autorität. Doch zum Glück muss man sagen, ist das heutzutage nicht mehr der Regelfall. Es gibt unterschiedliche Führungsstile und ein nicht ganz neuer, aber äußerst moderner Ansatz ist der der motivbasierten Führung. Und natürlich habe ich mir dazu wieder Expertise eingeholt, weil ich davon erst vor wenigen Monaten erstmals gehört und gelesen habe. Und da war ich aber ehrlicherweise ziemlich geflasht. Und weil das Thema so umfassend wie wichtig ist, kommt es heute zu einem From Coach to Coach Novo, muss man schon sagen. Denn erstmals habe ich zwei Gäste gleichzeitig eingeladen. Und das hat natürlich auch einen Grund, denn beide haben sich zur Agenda gemacht, dem motivbasierten Führungsstil im Fußball, vor allem im deutschen Nachwuchsfußball, bekannter zu machen und haben dazu auch eine eigene Firma gegründet. Anna Faghi Afghani ist sozialpsychologische Motivdiagnostikerin und Führungsexpertin und sagt, als Führungskraft im Sport zu lernen, sich motivbasiert selbst zu führen, hilft zu unterscheiden, welche Führung das Gegenüber braucht, um Hochleistung zu erreichen und nicht aus Versehen seines Potenzials beraubt zu werden. Herzlich willkommen, Anna.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Und der dritte hier im Bunde ist Leo Jonathan Tessmann, Fußballexperte, Sportwissenschaftler und Medizinstudent. Und Leo ist davon überzeugt, gesund Leistungssport zu betreiben ist möglich. Der Startpunkt dafür ist das Bewusstsein über die eigenen Motive. Herzlich willkommen auch an dich, Leo.
Hey, auch ich bedanke mich für die Einladung.
Ja, nicht dafür. Ich habe es ja schon angeteasert. Ein spannendes Thema, ein ausuferndes Thema wahrscheinlich auch, dem wir nicht nur diese Folge, sondern auch die nächste Folge widmen, um mal wirklich einen Deep Dive in diesen Führungsstil zu machen. Wie gesagt, den ihr euch ja auch zur Agenda gemacht habt. Für mich so das Spannende eigentlich dabei, neben dem Thema, was bedeutet das, motivbasiert zu führen, auch warum brauchen wir das? Leo, aus deiner persönlichen Sicht, warum ist es dieser Führungsstil so wichtig? Warum bist du selbst dazu gekommen?
Ich habe mich in den letzten Jahren viel mit meiner eigenen Spielerkarriere beschäftigt. Ich habe ganz viele Jahre in den Leistungszentren von Hertha BSC und Hansa Rostock gespielt und habe lange träumen dürfen vom Fußball oder vom Fußballprofi, genau. Und ich habe dann mit 20, nachdem ich ein Jahr im Männerfußball gespielt habe, habe ich einfach aufgehört. Und ich war so ein klassischer Dropout-Fall im Fußball. Und habe mich natürlich jetzt in den letzten Jahren auch eingehend damit beschäftigt, wie es dazu kommen konnte, dass etwas, das ursprünglich meine allergrößte Leidenschaft war, wofür ich sehr viel aufgegeben habe auch, wie das auf einmal zu etwas werden konnte, was mir keinen Spaß mehr bereitet hat. Was dazu geführt hat, dass ich neben meinem Studium lieber andere Dinge gemacht habe, um mir mein Geld dazu zu verdienen, anstatt wenigstens noch Fußball in der Oberliga oder Regionalliga zu spielen. Oder vielleicht auch in der Verbandsliga. Und ich bin dann im Laufe der Jahre und im Laufe meiner Selbstreflexion zu vielen Erkenntnissen gekommen. Habe ein Buch geschrieben, Denkfabrik Nachwuchsfußball. Wie können wir es besser machen? Um aus meinen eigenen Erfahrungen heraus als Spieler, aber auch später als Trainer, dann zusammen mit meinem Kollegen Gura Sen zu erörtern, wwie wir es besser machen können. Und im Zuge der Vermarktung des Buches bin ich dann irgendwann über LinkedIn auf Anna gestoßen oder Anna auf mich, wie auch immer. Und in den Gesprächen mit Anna habe ich super viel Informationen erstmal bekommen über das Thema motivbasierte Führung. Das heißt, wenn du jetzt sagst deinen Zuhörern, dass du hier Expertise eingeladen hast in dieser Geschichte, dann reden wir hier vor allem von Anna. Sie ist quasi die Expertise in Person in der Thematik. Und ich habe aber zu Anna immer gesagt, ja, sehr schön und gut, die ganzen Informationen, die du mir hier gibst, aber ich brauche Inspiration. Lass uns mal zusammen arbeiten. Lass uns zusammen mal die Motivdiagnostik machen. Und durch die Motivdiagnostik habe ich die Erkenntnisse, die ich so in den letzten Jahren gesammelt hatte bezüglich meiner eigenen Karriere, die haben sich validiert und haben sich erweitert. Und Anna hat mich, ohne dass sie mich kannte, hat sie mir quasi einen Spiegel vorgeführt. Und das war so unheimlich beeindruckend für mich, dass ich mir gewünscht hätte, ich hätte das während meiner Spielerzeit gehabt. Ja, das Bewusstsein über die eigenen Motive lässt dich als Sportler viel besser mit äußeren Umständen umgehen, die du nicht beeinflussen kannst. Ja, du kommst in die Selbstwirksamkeit. Egal, was von außen auf dich einwirkt, wie der Trainer dich führt oder die Trainerin, es sorgt dafür, dass du besser damit umgehen kannst. Und ich hätte mir das eben in meiner Spielerzeit gewünscht. Und so hat mich Anna quasi davon überzeugt, in dieses Projekt einzusteigen. Und jetzt sind wir dabei, den Nachwuchssport oder Sport generell zu verbessern und das liegt in meinem besonderen Interesse, eben auch gesünder zu machen.
Sehr spannend. Du hast ja gesagt, eure beiden Zugangspunkte sind unterschiedlich. Du aus dieser Rolle des ehemaligen NLZ-Spielers, der dann auch auf dem Sprung war zum Profifußball, da dann auch einfach gerne einfach vom Mindset und vom Wissen her und von der Art her einfach das gerne schon vorher gewusst hätte, schon vorher gekannt hätte. Anna, für dich ist es ja, wie gesagt, nicht neu, denn bevor du dich jetzt hier im deutschen Fußball vertiefst hast, hast du es ja vor allem das Thema motivbasierte Führung in Wirtschaftsunternehmen auch gecoacht. Hast da deine Erfahrung auch gesammelt? Weil, wie gesagt, auch da ist das Thema Führen ja alltäglich. Und dann kam aber irgendwann der Switch. Warum bei dir rund zum Fußball?
Ich muss so ein kleines bisschen in die weitere Vergangenheit fliegen mit euch. Ich habe selber Leistungssport gemacht als Kind und Jugendliche. Und ich habe bis ins junge Erwachsenenalter, also irgendwie 6 Tage trainiert, einen Tag halbwegs frei gehabt und habe die Licht- und Schattenseiten von Führung sehr stark erlebt, auch in meinem eigenen Sportler sein, dann mit dem Deep Dive, den ich akademisch genommen habe. Ich habe ja Fachdidaktik für Erwachsenen, also für Erwachsene studiert und Sozialpsychologie. Das heißt, ich hatte so diese Kombination von Didaktik, Methodik, Lernwissenschaft und Lehrwissenschaft und eben auch Sozialpsychologie mit diesem Fokus auf Gruppendynamik, sozialpsychologische Gruppendynamiken. Und habe dann sozusagen das, was ich erlebt habe selbst, also durch wirklich damals, das ist ja bei mir schon etwas sehr, auch sehr autoritäre Führung im Sport, also auch sehr autoritäre Trainer und so weiter. Also das, was eigentlich so meine Frage war im Studium, indem ich habe mich immer gefragt, was braucht es eigentlich, wenn ich Menschen führe, die in diesem Augenblick, in dem ich sie führe, Höchstleistung bringen sollen und ich selbst bin aber ja auch neuronal im Stress. Ne? Also diese Kombination, diese besondere Kombination, die fand ich halt spannend. Und das verfolgt mich seitdem eigentlich sozusagen in ganz positiver und auch inspirierender Weise. Dementsprechend habe ich mich halt fokussiert und habe dann den Drive zu den Neurowissenschaften relativ bald genommen und bin dann in die Welt der Diagnostiken eingestiegen. Und das mache ich eben seit vielen Jahren in der Wirtschaft. Und ich habe 3 Söhne. Und diese 3 Söhne spielen alle 3 Fußball. Tatsächlich. Und mein Ältester ist 19, der Mittlere 16, der Kleine 11. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass ich seit vielen Jahren ganz unauffällig an Fußballfeldrändern stand und innerlich einen Herzinfarkt nach dem nächsten hatte, weil ich gesehen habe, was da passiert auf den Plätzen. Und wenn man sein täglich Brot damit verdient, Führungskräfte auszubilden, High Potentials zu führen, und dann eben tatsächlich auch in einer, sag ich mal, neurowissenschaftlich relevanten Tiefe mit Führungskräften in der Wirtschaft arbeitet. Und dann steht man am Wochenende am Platz und hört und sieht das, was da passiert. Ich habe eine gewisse Einflussliebe, motivational. Ich will die Welt verbessern und zwar wirklich mit Drive. Ich habe gesagt, okay, das muss man besser machen. Und ich habe mich halt dann diagnostisch auch spezialisiert. und habe konzeptionell das, was wir in der Wirtschaft seit vielen Jahren etabliert machen, in den Sport übertragen. Und die Diagnostik, die wir gerne nutzen, am liebsten nutzen, die ist halt auch recht etabliert im Sport. Die wird auch weltweit im Leistungs- und Profisport bereits verwendet. Das heißt, ich habe mich da sehr stark vertieft in das Thema Fußball und habe dann sozusagen meinen alten Didaktikhut aufgesetzt und geguckt, wie man das tatsächlich fundiert übertragen kann. Und das ist sozusagen mein Herzblut gewesen, weshalb ich überhaupt angefangen habe, damit zu arbeiten, weil ich einfach bei meinen Kindern und bei all den anderen Kindern und Jugendlichen sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport, Fußball, gesehen habe, welche Auswirkungen Führungsverhalten hat, und zwar situativ, aber auch langfristig. So, und dadurch, dass wir sehr, sehr viel darüber wissen, wie Motivation funktioniert, wie sie verankert ist, was für Auswirkungen sie hat, wie sie konstant auch wirkt, war das einfach aus meiner Sicht allerhöchste Eisenbahn, das in den Leistungs- und Profisport zu übertragen und speziell dann in dem Fall in den Fußball.
Ja, und der Anlass ist ja gegeben. Man hört immer mal wieder auch Stories von jungen NachwuchsfußballerInnen, die einfach dann gerade auf dem Sprung nach oben so die Motivation, den Antrieb verlieren. Bei dem einen liegt es daran, weil er in der Jugend vielleicht immer der gefeierte Held war und auch immer quasi diese Rolle über allen hatte und diese hohe Akzeptanz. Auf einmal muss er sich irgendwie neu beweisen in einem neuen Umfeld, wo ihm nichts geschenkt wird, wo er ganz im Gegenteil eigentlich einen ganz anderen Part hat und sich eigentlich seinen Motiven vielleicht gar nicht bewusst ist und vielleicht auch ein bisschen durch den Jugendbereich getragen wurde, ist nur eine individuelle Story, die mir jetzt aber abstrakt erzählt einfällt, gerade eben als du darüber erzählt hast. Das Spannende dabei ist eigentlich ja, warum motivbasierte Führung, wir wissen, okay, es geht um Motive, das ist klar, aber was bedeutet es genau? Ich habe mal mir ein Zitat, glaube ich, von eurer Homepage geklaut, nämlich ein Zitat von Jürgen Klopp, der mal gesagt hat, gewinnen wollen alle, doch der eine spielt groß auf, wenn es gegen den Erzrivalen geht, der andere denkt an den nächsten Luxusschlitten, ein dritter sieht sein Gesicht auf Postern im Jugendzimmer. Es geht um maßgeschneiderte Zuwendung statt um Gleichbehandlung. Wie oft erlebt ihr es noch, dass eigentlich die Maxime ist, wir müssen jeden in der Mannschaft gleich behandeln, damit man als Trainer keine Probleme bekommt, anstatt gleich zu behandeln, aber jeden individuell zu behandeln? Leo, wie siehst du das?
Das erlebt man schon noch häufig. Ich würde generell sagen, dass das Thema Führung zwar an Relevanz gewinnt, ja, auch in den ganzen Ausbildungen und Lizenzen wird in den letzten, ich würde sagen, vielleicht 5 bis 6 Jahren das mehr in den Fokus gestellt, aber immer noch auf so einer sehr gruppenzentrierten Art und Weise. Ja, also es geht um die Führung der Mannschaft und weniger um die Führung des Individuums. Und wir bei 11 Heads machen uns eben dafür stark, dass wir genau das machen, was du eben angesprochen hast, ne? Dass wir in einem Team alle gleich behandeln, indem wir jeden Einzelnen individuell unterschiedlich behandeln. Und dafür braucht es einfach eine Kenntnis des motivationalen Antriebs. Also das, was Jürgen Klopp in dem Zitat so schön sagt, da hat er vollkommen recht. Also dem stimmen wir komplett zu. Es ist eben wichtig, das zu wissen und das auch differenziert zu wissen und zu erfassen, was denn der Einzelne möchte und was der Einzelne für Bedürfnisse hat, was den Einzelnen antreibt. Und da kommt dann eben die Motivdiagnostik ins Spiel. Wir brauchen ein wissenschaftlich fundiertes Instrument, um das eben erfassen zu können, um nicht mehr quasi nur nach eigenem Gespür und nach eigener Intuition zu handeln in unserer Führung. Und ich glaube, dass das Thema absolut Zeitgeist hat, weil wir wollen gerade im Nachwuchsfußball immer mehr das Individuum im Team stärken. Das Zauberwort ist Individualisierung. Wir praktizieren Individualisierung vermehrt in technisch-taktischen Bereichen. Wir machen viel Individualtraining, Kleingruppentraining. Das Athletiktraining ist, wenn es personell von den Ressourcen möglich ist, individualisiert mit individuellen Trainingsplänen. Wir haben Sportpsychologen, die sich um das Individuum vermehrt kümmern. Und jetzt ist einfach der nächste Step in Sachen Führung, nicht nur auf die Gruppe als Ganzes zu schauen, sondern eben differenziert auf jeden Einzelnen. Und das kommt noch nicht allzu häufig vor, aber ich bin davon überzeugt, dass es in den nächsten Jahren immer präsenter werden wird, dieses Thema. Und wir möchten natürlich dafür sorgen, dass das passiert.
Und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, abstrakt gesagt, wenn ich die Motive kenne, was bringt mir das als Trainer?
Tatsächlich ist es so, dass wir, was ganz normal und evolutionär sinnhaft ist, stark homogenisieren. Das heißt, wir haben einen bestimmten Erfahrungsraum, in dem wir selbst Dinge fühlen, denken und tun. Und zwar auf Basis unserer eigenen Motivation, unseres eigenen motivationalen Antriebs. Und das ist ein Überlebensinstinkt, der ist verankert. Die Motivation ist zu einem erheblichen Teil veranlagt. Dann kommen noch epigenetische Regulationsmechanismen dazu und ein bisschen Prägung, sage ich mal, in den ersten Jahren, in den ersten Lebensjahren. Dann sind wir aber so weit irgendwann, dass wir eine Persönlichkeit haben, die konstant ist. Wenn ich also als Trainer auf dem Platz stehe, habe ich zwei Dinge, die mir da passieren. Das eine ist, dass ich auf Basis meines persönlichen Referenzraumes Dinge fühle und denke und auch als richtig erachte. Ich habe nichts anderes als meinen motivationalen Antrieb dafür zur Verfügung. Alles andere ist für mein Gehirn ein schwarzes Loch. Da habe ich keine Referenzwerte für. Das ist das eine. Das andere ist, das ist im Training etwas weniger so, aber vor allem im Wettkampf, bin ich in einem Zustand, in dem ich neuronal im Überlebenskampf stecke. Also der sinnbildliche Kampf mit dem Säbelzahntiger. Das heißt, ich bin im Stress. Und das ist etwas, was sich sozusagen verbindet zu einem Best-of-Überleben, was ich da fühle. Dieses Best-of-Überleben orientiert sich ja aber an meiner motivationalen Antriebsstruktur. Das heißt, wenn ich den motivationalen Antrieb meines Sportlers nicht kenne und nicht sachlich, also per Faktenlage, identifizieren kann, kann ich im Grunde nur meinen eigenen Erfahrungsraum nutzen und dann homogenisieren Menschen. Das heißt also, ich nehme das, was ich denke und fühle und was mir als richtig erscheint, stülpe das über den anderen rüber und erlebe relativ viel Homogenität, interpretiere auch entsprechend, und wenn ich etwas erlebe, was meinem Erleben widerspricht, dann irritiert mich das. Das ist menschlich, wie gesagt, evolutionär ganz normal, muss man auch gar nicht kritisieren. Das ist erstmal so. Nur gerade in den Leistungs- und Hochleistungsbereichen führt das halt zu Verhaltensreflexen, die dem anderen situativ, der im Wettkampf steckt, schaden können, indem ich auf eine Art da rein coache und rein interpretiere, die den anderen nicht trifft, weil der andere einen völlig anderen motivationalen Antrieb hat. Und da verwechseln wir auch gerne mal, Kompetenz mit Motivation, indem zum Beispiel sehr viele, sehr einflussliebende Trainer, und ich habe viele, viele Trainer ausgebildet, würde ich da meine kleine Fallstudie zu machen, würden beeindruckende Ergebnisse rauskommen, wenn man den Einflusstreiber mal sich anguckt. Viele, viele Trainer sind einfach sehr, sehr einflussliebend. Wir wissen aber aus unseren Datensätzen, und wir haben insgesamt über 1500 Datensätze von Profifußballspielern, also viele Datensätze. Ne? Das heißt, wir wissen, dass Profifußballspieler zum Beispiel, um auch mal bei dieser Sportart zu bleiben, eher weniger einflussliebend sind in der Masse. Das heißt, die lieben das eher weniger, permanent Einfluss zu nehmen auf Menschen, auf Dinge, zeigen entsprechend auch ein anderes Verhalten. Das heißt, wenn ich aber sehr einflussliebend bin und am Platz stehe, liebe ich auch die einflussliebenden Spieler erstmal intuitiv. Das hat aber nichts mit Kompetenz zu tun. Das heißt, wir haben da sehr viel Vermischung von Interpretation auf Basis meines persönlichen motivationalen Antriebs, damit, was ich für Kompetenz auch halte. Und wir haben viel Irritation. Das ist etwas, was uns gar nicht bewusst ist. Also wir denken nicht, oh, jetzt bin ich irritiert, sondern das sind Mini-Irritationen sozusagen, die wir manchmal nicht mal richtig identifizieren sogar. Also es ist halt einfach, wir erleben ein Verhalten, bei dem wir sagen, merkwürdig. Ne? So. Und das führt immer wieder dazu, dass wir intuitiv dann ein Coaching-Verhalten zeigen, was womöglich dem Sportler, der ja auf dem Platz steht und Höchstleistung bringen soll, gar nicht weiterhilft. Und das Thema dabei ist, je nachdem, was für einen Antrieb dieser Sportler hat, kann das zu so starken Irritationen auf dem Platz führen, dass sich das auf die Performance auswirkt. Weil man muss sich klar machen, es geht um den motivationalen Antrieb, der sitzt, sag ich jetzt mal so knapp, über dem Stammhirn. Das heißt also, das ist, da gehen wir noch gar nicht von Denken aus, sondern das sind Antriebe, die wir haben, die finden vor dem Denken statt. Und es finden aber dann auch schon Reaktionen statt, organisch, die sich auswirken, also hormonell tatsächlich. Ne? Und das ist das, was dann auch, was wir auch in der Ausbildung ja ausführlich machen, ne? Dieser neuroanatomische Part sozusagen. Da befassen wir uns genau damit, dass das kein nice to have ist und nicht irgendwie, sag ich mal, pampern oder wie das immer genannt wird, irgendwie in Watte packen, sondern dass eine bestimmte Art des Coachings für meinen Sportler, der ja in diesem Moment auf 100% sein soll, so wirken kann, dass derjenige tatsächlich in der Performance schlechter wird, auch in dem Augenblick. Und das ist der schwierige, dramatische Fall, in dem tatsächlich ich als Trainer aus Versehen, ohne das zu wollen, ohne das zu merken, etwas tue, was meinem Sportler während der Performance sozusagen Leistung nimmt.
Ich würde ganz gerne noch ein konkretes Beispiel hinzufügen aus meiner eigenen Biografie, um auch so ein bisschen mir einfach genauer zu erklären, wie das im Fußballkontext sich äußern kann und aussehen kann. Und zwar bin ich jemand, der eine sehr hohe Ausprägung im Neugiermotiv hat. Also ich bin ein sehr wissbegieriger, neugieriger Mensch. Ich hinterfrage vieles, bin sehr offen für neue Themen und möchte einfach viel Neues erfahren. Das äußert sich nicht nur darin, dass ich gerade einen Studiengang nach dem nächsten einsammle und einfach immer mehr erfahren möchte, sondern das hat sich in meiner Zeit als Fußballspieler natürlich auch darin geäußert, dass ich mit meinen Trainern immer in Kontakt treten wollte, um zu erfahren, warum wir jetzt diese Übungen im Training machen, warum wir im Wettkampf nicht 4-3-3 spielen, sondern 3-5-2. Macht es nicht mehr Sinn, irgendwie mit zwei Schienenspielern zu spielen, anstatt mit einem und so? Und diese Fragen habe ich halt gestellt. Und es gab Trainer, denen ich, ohne dass ich ihr Motivprofil natürlich kenne, den würde ich aber unterstellen, dass sie vom Typus her ganz, ganz anders sind. Dort gab es dann natürlich häufig Konflikte, weil sie genervt waren von mir. Ja? Andere Trainer wiederum haben dieses Potenzial in mir erkannt, weil darin steckt ja auch sehr viel Potenzial, um großes Spielverständnis und große Spielintelligenz zu vermitteln. Ich war auch ein zentraler Spieler, also ich habe im zentralen Mittelfeld gespielt. Ich war dementsprechend bei anderen Trainern häufig der verlängerte Arm auf dem Spielfeld und habe auch als Kapitän sozusagen die taktischen Anweisungen, die von außen kamen, in der Mannschaft gestreut und das Spielverhalten unseres Teams halt maßgeblich auf dem Platz gesteuert. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, unter welchen Trainertypen ich vermutlich mehr performen konnte und mich besser entwickelt habe und besser gespielt habe und mich besser einbringen konnte ins Team und unter welchem Trainertypus nicht. Ja? Und ich bin der Überzeugung, dass die Trainertypen, die in dieser Hinsicht eine ganz andere Ausprägung haben, also die überhaupt nicht neugierig sind, die zum Beispiel mehr auf Routinen stehen, ja, mehr auf ständig das Gleiche machen im Training und einfach nur einen Ball in die Mitte und spielen, was ja auch seinen Wert hat. Aber damit hat man eben nicht mich abgeholt. Und wenn diese Trainer das wirklich schwarz auf weiß quasi gewusst hätten, dann hätten sie sich Gedanken machen können, wie sie mich trotzdem motivational abholen können, wie sie meine Bedürfnisse befriedigen können. Und das ist eben damals nicht passiert. Und das mag jetzt bei Leo Jonathan Tessmann nicht so schlimm sein, aber wenn das einem Florian Wirtz zum Beispiel passiert wäre, auf eine Art und Weise, die ihn motivational ja quasi das Talent kaputt gemacht hätte, hätten wir ganz große Probleme. Und das passiert regelmäßig. Und deswegen ist es von enormer Bedeutung, sich mit jedem Einzelnen differenziert auseinanderzusetzen, um eben der Talententwicklung nicht im Wege zu stehen als Trainer.
Ja, dein Beispiel verschafft da eigentlich in dieser Komplexität, die man vielleicht hat, in den theoretischen Überlegungen wirklich eine Einfachheit. Und du hast gesagt, dein Motiv, dein Antrieb ist die Neugier gewesen. Teile deiner Trainer haben dieses Motiv erkannt, andere Teile wiederum auch nicht. Und daher sind wir auch jetzt bei dem spannenden Aspekt. Zu diesem Führungsziel gehört ja erstmal der Step zu wissen und zu erfahren, was sind denn eigentlich die Motive meiner Spieler, meines Gegenübers? Also wie gesagt, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass dieser Führungsziel jetzt ja nicht nur rein auf den Sport runtergebrochen wird, sondern in allen Bereichen des Lebens, wo man führt, eine Relevanz hat. Aber als Trainer, vereinfacht gesagt, wie schaffe ich es herauszufinden, was die Motive oder das Motiv meines Gegenübers ist?
Darf ich ganz kurz einen Satz einwerfen? Am Anfang steht nicht die Kenntnis der Motive der Spieler für einen Trainer, sondern am Anfang steht die Kenntnis der eigenen Motive als Trainer, um zu verstehen, welche motivationalen Reflexe und Impulse wir in verschiedenen Coaching-Situationen, im Training, beim Wettkampf, vor dem Spiel, auf dem Weg zum Spiel, im Bus, im Flugzeug, was wir dafür Reflexe verspüren und vielleicht einige Dinge, die unsere Spieler im Verhalten zeigen, dann nicht so abfeiern und andere wiederum schon. Und deswegen steht das am Beginn unserer Arbeit für Trainer, also dass Trainer sich selbst erstmal kennenlernen. Und wenn sie das getan haben, dann kommt sozusagen der Step, dass sie die Motivprofile ihrer Spieler differenziert erkennen. Und da kann gerne Anna was zu sagen.
Ja, im Grunde eine wunderbare Einleitung, Leo. Das ist nämlich genau das, was ich auch mal sage. Und das ist dieses Thema auch Führung, ne? Also mein Schwerpunkt und auch schon seit vielen Jahren, mein Schwerpunkt ist die motivationale Selbststeuerung in der Führung. Weil, und das hat Leo gerade sehr, sehr gut beschrieben, erst wenn ich mich selber sehr, sehr gut lesen kann und gut wahrnehmen kann und das professionalisiert habe in meiner Rolle, dann kann ich mich dem anderen annähern. Und das ist auch was wir vermitteln. Wir schauen eben sozusagen, dass wir eine Brücke bauen. Und je besser ich bei mir selbst etwas identifizieren kann und auch generell weiß, welches Verhalten ich bei welcher Motivation womöglich zu erwarten habe, welche Äußerungen, wir versprachlichen unsere Persönlichkeit sehr stark, je mehr ich das professionalisiert habe, von mir selbst ausgehend, desto weniger bin ich wirklich stark darauf angewiesen, immer mit Diagnostiken arbeiten zu können. Ich bin Motivdiagnostiker. Das heißt, am Ende fahre ich sozusagen auf zwei Booten. Das eine ist, dass ich das total liebe, wenn Trainer einfach auch losprobieren und sich Gedanken machen. Ich habe das auch. Ich habe dann querbeet durch verschiedenste NLZ- und Bundesliga-Vereine zig Trainer ausgebildet und die rufen mich immer wieder über Jahre auch an oder schicken mir irgendwelche Nachrichten. Ich habe das und das erlebt. Meinst du, das könnte es sein? Also ich finde diese Auseinandersetzung damit wahnsinnig wichtig, auch wenn man keine Diagnostiken der Spieler hat. Gerade im Jugendbereich hat man das ja nicht immer. Das heißt, da bin ich absolut bei Leo und das ist auch das, was wir immer wieder sagen. Die Trainer sollten einfach damit anfangen, sich selbst in der Führung zu professionalisieren, indem sie sich mit ihrem eigenen motivationalen Antrieb sehr, sehr gut auskennen lernen und dadurch eben auch in die Lage versetzt werden, motivationale Reflexe bei anderen Stück für Stück kennenzulernen. Im besten Fall, und das ist das andere Boot, haben wir aber natürlich auch die Möglichkeit, Profile von Spielern zu machen. Und das haben wir ja auch, wenn wir systemisch gearbeitet haben, auch gerade im NLZ, im Bundesliga-NLZ-Bereich, da haben wir systemisch gearbeitet und hatten dann das Glück, von beiden Seiten die Profile zu haben. Und dann kann man übereinander legen und sieht sehr, sehr genau, auf was zu achten ist, was wie zu machen ist. Und gerade das Neugierbeispiel ist halt super, ne? Also so, das haben wir auch immer wieder, das Thema. Die sehr neugierigen Trainer, die dann ihre Spieler mit einer Taktikbesprechung und Videoanalyse nach der nächsten jagen. Ich habe mit Bundesligaspielern gearbeitet. Wir betreuen ja auch Profifußballspieler. Der hatte einen Vereinswechsel, eher mit einer niedrigen Neugier, der junge Mann. Und er sagte halt, das ist ein Traum, weil er kam von einem Trainer, da haben die jeden Tag irgendwie stundenlang irgendwelche Analysen gemacht. das war für ihn extrem kräftezehrend. Er hat immer versucht, sich irgendwie zu fokussieren und das noch mitzunehmen. Aber er hat halt immer wieder auch versprachlicht, ich brauche das, auf dem Platz zu stehen. Ich lerne über das Tun. Ich lerne über das jeden Tag 1000 Wiederholungen von etwas machen. Ich lerne darüber, dass ich das anfasse, das Ding so, und nicht darüber, dass ich mir das theoretisch übergeordnet aneigne. Und umgekehrt haben wir aber genau denselben Reflex, den Leo gerade beschrieben hat, unter dem er sehr gelitten haben dürfte, dass wahnsinnig neugierige Spieler einfach nervig sind für Trainer mit einer niedrigen Neugier. Und dann kommt dann irgendwann der Spruch, frag nicht so viel, mach einfach. Ne? So. Und das kann man einfach, wir sind in der Lage, bis 16 Motive zu messen, das kann man sich vorstellen, was da einfach passiert auf den Plätzen, was komplett unterm Radar ist. Und deshalb wäre mein Appell immer, selbst wenn man nicht die Chance hat, mit Diagnostiken zu arbeiten, weil das ist ja auch ein Kostenfaktor für den Verein, selbst dann ist es einfach aus meiner Sicht existenziell wichtig, wenn man ernsthaft in die Führung von Hochleistern gehen will, dass man bei sich selbst anfängt. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel. Und übrigens Jürgen Klopp mit dem schönen Spruch, der behauptet ja, er würde sich mit Motivation nicht so gut auskennen. Ich glaube, das ist so ein bisschen tief gestapelt, weil der hat vor vielen, vielen Jahren schon mit dem Großvater unserer Diagnostik gearbeitet sogar. Ne? Also der hat damals damit Mainz umgebaut. Und also der kennt das durchaus. Und der kennt tatsächlich den, ich sage mal, Großvater unserer Diagnostik, damals natürlich noch auf einem anderen wissenschaftlichen Level als heute. Heute sind wir State of the Art, damals noch nicht so ganz. Trotzdem hat er damit schon gearbeitet. Wie auch einige seiner Kollegen, die wir heute immer in den Medien erleben, die heute mehr oder weniger alle im Ruhestand sind. Aber da ist schon was dran, wenn er das sagt. Und das fängt aber immer, und da ist Jürgen Klopp auch ein Vertreter von, wir kennen ja auch seine Verhaltensweisen, großer Vertreter davon, fang bei dir selbst an. Ne? Also so, und das ist halt auch das, was man immer sagen kann, das ist eine ganz zentrale Fähigkeit im Führen, weil wir führen einfach immer noch viel zu sehr, ich nenne das immer im Bademantel mit Puschen an, also wir führen noch viel zu sehr, wie uns gerade der Schnabel gewachsen ist, und zwar bis in die höchsten Ligen, ne? Das ist gar nicht jetzt so ein Breitensportphänomen im Ehrenamt, sondern das haben wir einfach bis auf alle Niveaus immer noch, das sehr intuitiv geführt wird.
Da kommt es ja wahrscheinlich auch darauf an, wie ich als Trainer sozialisiert wurde, weil ich glaube, viele Praktiken, die hat man sich abgeschaut von seinen eigenen Trainern oder eben auch nicht abgeschaut, weil man irgendwie die dann verabscheut hat und das so als Gegenbeispiel, so wie man es eigentlich nicht machen möchte, dann auch für sich nimmt. Aber sich dabei ständig zu hinterfragen oder vor allem bei der Selbstfindung zu hinterfragen, wofür mache ich das gerade eigentlich genau und was treibt mich an? Weil bei manchen, du hast jetzt Motiv Neugier genannt, bei den anderen ist es vielleicht auch das Motiv soziale Anerkennung. Einfach, da steht Erfolg über allem, Platz 1 und die beste Offensive über allem, weil dann wird über den Trainer so gesprochen, ist wahrscheinlich auch ein Motiv. Und da gilt es dabei zu überlegen, was treibt mich eigentlich an und hilft das eigentlich auch der Mannschaft? Weil am Ende geht es ja eigentlich um die individuelle Förderung jedes Spielers und jeder Spielerin. Und das sollte über allem stehen. Das habe ich jetzt auch aus dieser Folge mitgenommen und würde ganz gern hier jetzt einen Cut machen, um in der nächsten Folge direkt wieder bei dieser Motivdiagnostik anzusetzen und darüber zu sprechen, wie ihr mit eurer Firma, mit 11 Heads, auch gerade in der Ausbildung von Trainern arbeitet. Also welche Motive gibt es? Wie kann ich die wirklich, wie kann ich professionell herangehen und sagen, okay, ich will das herausfinden und dann auch im nächsten Schritt zu sagen, wenn ich das weiß, wie kann ich das sicher anwenden? Also wie bringt mir denn auch mein Wissen wirklich was, indem ich in der Führung, im täglichen Miteinander mit meinem Gegenüber auch so anwenden kann, dass es das Motiv zu Nutzen kommt? Und daher an dieser Stelle schon mal danke an euch beide für die erste halbe Stunde zu diesem spannenden Thema und eine weitere zweite spannende halbe Stunde folgt in der nächsten Folge von From Coach to Coach. Bis dahin, alles Gute, macht's gut, ciao, ciao.